Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Alles auf Anfang. Auch heute hoffe ich, dass wir euch inspirieren können mit einer tollen Geschichte von einer Frau, die gesagt hat, Moment, ich möchte nochmal alles auf Anfang setzen und trotz oder ja vielleicht auch gerade wegen meines Alters nochmal neu starten in ein neues Leben. Viel Spaß mit der heutigen Geschichte.
Mein Weg verlief ja nicht durch Schlaraffenland, sondern ich habe mir 100-mal die Knie aufgeschlagen, die Nase blutig geschlagen. Ich war wirklich so weit, weil ich sagte, jetzt halt einer die Welt an. Ich habe die falsche Entscheidung getroffen. Ich glaube, Frauen sind einfach saustark.
Alles auf Anfang. Der Neustart-Podcast vom NDR mit Ilka Petersen.
Willkommen, Angie Sebrich. Sie leitet eine Jugendherberge, wirklich wunderschön gelegen in den Bergen. Und früher war sie Kommunikationschefin bei MTV. Hallo, alles
Hallo.
Gut
ja,
bei
alles
dir?
Alles ist gut, ja, gerne.
Heute das ist es ja so, dass wir uns leider nicht sehen. Wir spüren uns nur per Leitung.
Wir hören uns und spüren uns, genau.
Genau, und um dich so ein bisschen kennenzulernen, würde ich sagen, lese ich mal ein paar Schlagzeilen über dich vor. Das machen wir am Anfang immer so. Mhm. Und die erste habe ich ehrlich gesagt gleich geklaut von der Bild-Zeitung, nämlich MTV-Kommunikationschefin übernimmt, kein Scherz, eine Jugendherberge in den Bergen. Dann habe ich hier vom Hip-Hop zum Hüttenzauber, damit hätte ich stundenlang weitermachen können im Übrigen. Dann CSU-Chef Markus Söder hat mal gesagt, das ist die Paris Hilton der Herbergsmütter. Ja. Und ihr Buch heißt Nichts gesucht und viel gefunden. Und was sie gefunden hat, das möchten wir heute besprechen. Vielleicht kann ich gleich mal fragen, was würdest du denn der Bild-Zeitung als Gegenschlagzeile bieten? Ich meine, das war ja kein Scherz.
Das war tatsächlich kein Scherz. Es war gut durchdacht, es war kein Luftschloss. Aber es hat tatsächlich allerorts totale Skepsis und Ungläubigkeit ausgelöst, mein Spurwechsel.
Ja, das glaube ich dir. Ich meine, du hattest als Medienmanagerin ja auch einen Job, um den dich vielleicht auch viele beneidet haben, ne, wenn man das so hört. Diese Reisen, Glamour. Ich weiß noch, einmal für einen Award irgendwie einmal nach L.A. fliegen für einen Tag, solche Sachen. Hast du das eigentlich bereut, dass du das aufgegeben hast?
Nein, bereut habe ich es tatsächlich nur am allerersten Tag, als wir im Schneegestöber, ich hochschwanger, in der Jugendherberge zum Dienstantritt gekommen sind. Es war keine Wohnung fertig, die Umzugslaster steckten fest. Ich war am Ende meiner Kräfte, die Heizung fiel aus im Haus, die Gäste wollten was von uns, der Interimsleiter schmiss quasi nur den Schlüssel hin und sagte nur, macht mal. Und ich war wirklich so weit, weil ich sagte, jetzt halt einer die Welt an. Ich habe die falsche Entscheidung getroffen. Aber es ging aufwärts und wie man sieht, 20 Jahre später bin ich immer noch da.
Sagst du 20 Jahre später, ich bereue das?
Nein.
Aber sag mal, warum hast du das überhaupt gemacht?
Das war ein Zufall. Das war, also ich hatte keinesfalls geplant, auszusteigen oder irgendwie meinen Job zu wechseln. Ich hatte wirklich einen tollen Job. Ich war, wie du gesagt hattest, sehr viel auf Reisen. Glanz, Glamour, Party, Politik, Medien, Musik, all das, was eigentlich Spaß macht. Es war stressig, aber es gab dann einen Urlaub, eine schicksalhafte Zeit, in dem wir ein Pärchen kennengelernt hatten, die uns diesen Floh-Jugendherberge verwaist, im Sudelfeld ins Ohr gesetzt hatten damals. Und ja, so ergab eines das andere, das Schicksal hat übernommen. Dieser Nager Jugendherberge hörte dann einfach nicht mehr auf zu nagen. Wir fuhren hin, haben uns das Haus angeschaut. Eigentlich wollte ich gar nicht, weil ich sagte, was soll ich? Ich habe einen tollen Job. Ich, Kittelschürze, Jugendherbergsmutter. Aber wir kamen dann mal eben an einem Nachmittag und haben uns das Haus einfach nur interessehalber mal angeschaut und dann hat irgendwas Klick gemacht. Und ja, man kennt es ja, man bringt einen Stein ins Rollen und das lässt einen dann nicht mehr los, bis es dann tatsächlich geklappt hat.
Aber da muss ja schon was in dir gewesen sein, was gesagt hat, eigentlich bin ich diese taffe Medienmanagerin gar nicht, oder?
Die war ich zu jeder Sekunde, zu jeder Minute und ich habe auch nie dran gezweifelt, dass ich da mal irgendwas anders machen kann, geschweige denn Jugendherbergsmutter. Aber anscheinend war ich mit Mitte 30 bereit für eine große Veränderung und vielleicht auch unbewusstes sich wieder erden, so ein bisschen down to earth, wie man so schön sagt. Das war es vielleicht, dass ich bereit war für eine neue Idee, für ein neues Abenteuerleben. Also es war schon manchmal so, wenn man wieder ein geilen Event oder eine tolle Pressekonferenz geschmissen hat, dass man dann irgendwie um 2 Uhr nachts dann im Bett liegt und sagt, so, und wie hat das jetzt die Welt weitergebracht? Mhm. Das ist zwar toll, aber also ich will das keinesfalls abwerten. Und es war zu jeder Zeit, es gab ganz viele Rückschläge, es gab blutige Nasen, es gab Konflikte, wie, glaube ich, jeder kennt. In jedem Job ist das so. Aber als dann diese Zufallsinformation kam, Jugendherberge, da hat anscheinend irgendwas Schnapp gemacht in meinem Kopf. Und es war so, dass im Urlaub wir dieses Pärchen kennengelernt hatten und das war bei einem Glas Wein. Wir haben die mhm. kennengelernt und man kommt da ja beim Glas Wein mal inszenieren, Zukunftsträume, Lebensvisionen und der eine sagt, ach Mensch, ich hätte das gern gemacht oder ein Pferdehof oder der Mike sagt irgendwann, ach vielleicht eine Snowboarder-Pension irgendwo in den Bergen, ich sagte dann eine Frühstückspension in der Toskana und so mhm. kam das, dass sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, uns das zu kommunizieren. Weil, also als Kommunikationsdirektorin Deutschland, Österreich, Schweiz ist es ja vielleicht jetzt nicht gerade naheliegend, dass man einen Jobvorschlag macht. Jugendherbergsmutter.
Nee, vor allem so MTV, ne? Du in High Heels und bunten Klamotten und allem. Stellt man sich jetzt auch nicht so wirklich vor, das stimmt.
Nicht wirklich, aber wie gesagt, diese Informationen, wir fuhren dann zurück und der Alltag hatte mich dann wieder, der Stau zerschoss mir den Terminplan, ein Meeting jagte das nächste und dann kam dieser Gedanke wieder hoch, hey, der hatte doch da was gesagt, lass uns doch einfach mal hinfahren und das nur anschauen, nur mal so.
Sag mal, wie lange warst du damals mit Mike, deinem heutigen Mann, damaligen Freund zusammen?
Ich war mit ihm gerade mal ein Jahr zusammen.
Ah, okay.
Ein knappes Jahr.
Du, und dann kennen wir ja alle dieses, ne, dass man abends mit dem Wein zusammensitzt. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viele Cafés ich da schon eröffnet habe und sonstiges gemacht habe. Und am nächsten habe ich ja die Kopfschmerzen und doch nicht. So, also was hat da den Unterschied gemacht?
Der Unterschied war der, dass es kein, ja, sagen wir mal, kein Luftgebilde war. Ich hatte ja vor meiner Medienzeit BWL studiert mit witzigerweise Schwerpunkt Hotel- und Restaurantmanagement. Mhm. Und so hat sich bei mir im Kopf der Kreis dann geschlossen und dass ich gesagt habe, das wäre durchaus was, so ein bisschen back to the roots, ich könnte mein Machergehen trotzdem ausleben, ich kann organisieren, ich könnte kommunizieren, wir haben uns das so durchgespielt im Kopf, ich wäre für die Software, sagen wir mal so, für das organisatorische, kommunikative, administrative. Und der Mike als ehemaliger Messebauer und Handwerker eher dann so für diesen technischen, handwerklichen Part. Mhm. Und das war dann im Kopf ein sehr rundes Bild. Und da auch dann der Geschäftsführer, der Vorstand vom Landesverband Bayern, also vom Deutschen Jugendherbergswerk auch gesagt hat, bewerbt euch, die Stelle ist noch frei. Geschrieben war sie sehr schnell. Ich habe wirklich unser ganzes Herzblut da reingelegt, schreiben konnte ich schon immer und ich musste da nicht lügen, sondern ich habe wirklich das formuliert, was ich gedacht habe, mehr geerdet, mal wieder zu sehen abends, was man tut, an einem Strang ziehen, ein direktes Feedback zu haben und ja, tatsächlich die Verbindung von Kopf und Händen wiederherzustellen.
Mhm. Hast du denn damit gerechnet, dass die euch nehmen? Also ich meine, gut, bei Mike kann ich mir jetzt noch vorstellen, so mit diesem Handwerker-Background, da sagen die sofort Daumen hoch und bei dir jetzt?
Das war in der Tat meine Befürchtung, als ich da zum Vorstellungsgespräch sind wir hin und ich habe mir schon überlegt, was ziehe ich denn da an? Vielleicht eher so ein bisschen Terrakotta, bräunlich, beige Erdmäntelchen. Aber ich kann mich immer sehr schnell auf unterschiedliche Situationen einstellen und wenn man sagt, komm, wir ziehen da, also ich ziehe mich so an, wie ich halt nicht auf einer Presseveranstaltung einlaufe. Und tatsächlich war ein weiteres Bewerberpärchen mit uns in dem Vorraum und die hatten halt bunte Fleecejacken und Trekkingschuhe an. Und da dachte ich mir, nee, also können wir gleich wieder gehen. Also das Bewerbungsgespräch war ja schon sehr lustig, weil damalige Vorstand, es so ein netter Mensch war. Ich habe den so in Erinnerung als Papa Schlumpf, der sah so gemütlich aus. Und als erste Frage, als wir dann reinkommen, sagt er, stört es Sie, wenn ich rauche? Und ich sage, nein, ich rauche gleich mit, ich bin so aufgeregt. Und damit war irgendwie das Eis gebrochen und wir unterhielten uns. Er hat dann meinen Mann gefragt, können Sie überhaupt kochen? Und er hat gesagt, ja, ob ich jetzt für 5 oder für 100 Leute Spaghetti mache, ist doch wurscht. Und da musste jeder schmunzeln irgendwie. Ja, also es war ein sehr nettes Gespräch. Es gab ein paar skeptische Gesichter um uns herum, aber es hat Spaß gemacht und es war das Bauchgefühl, hat gesagt, das stimmt, die Chemie stimmt.
Wie lang ist jetzt dieser Zeitraum von dem Urlaub, in dem ihr erzählt bekommen habt, dass diese Jugendherberge frei ist, zu dem Punkt, dass ihr aus diesem Bewerbungsgespräch mit einem guten Gefühl rausgegangen seid?
Der Zeitraum war sehr kurz. Wir kamen aus dem Urlaub zurück Ende September und binnen des Oktobers haben wir uns dann entschieden. Das Bewerbungsgespräch war Anfang November und ja, ich glaube 10. November oder so hatten wir dann die Zusage. Ja, und dann, also meine Entscheidung hat ungefähr, also die definitive Entscheidung, ich springe. Ich habe etwa 3 Tage nochmal gebraucht, um das alles in meinem Kopf nochmal tatsächlich abzusichern. Habe mich aber dann tatsächlich wieder auf meine Bauchstimme verlassen, die mir immer schon ein guter Ratgeber war. Und das kennt man ja, das, was man zuerst denkt, das ist meistens richtig. Und dann, ja, 10. November sowas, war es dann fix. Und ich weiß das deswegen so genau, weil am 15. November oder also Mitte November war es, wo dann es noch mal mehr zusammengebrochen ist, weil da habe ich dann erfahren, dass ich doppelschwanger bin. Mhm, und das war dann für mich dann so, gesagt, hey, jetzt ist es mir ein bisschen zu viel Veränderung auf einmal. Und hatten dann unseren künftigen Chef gefragt und Papa Schlumpf, ob das in Ordnung wäre. Ich wollte fair sein und sagen, hey, ich bin schwanger, ich wusste es vorher nicht. Mhm. Bleibt es dabei? Machen wir das trotzdem? Darf ich trotzdem Herbergsmutter werden? Und er hat gesagt, klar, also wir stehen dazu. Die meisten Herbergseltern haben Kinder. Es wird halt nur mehr Arbeit.
Ich sag dir ganz ehrlich, Angie, als ich das gelesen habe, ne, schon beim Lesen habe ich mich gestresst gefühlt. 3 Kinder, dann diese riesige Jugendherberge. Wie sieht so ein Tag von dir aus?
Ich bin ja nicht ausgestiegen, um nichts zu tun, sondern ich bin nur umgestiegen. Also ich habe nicht mit weniger Arbeit gerechnet und ich hatte in der Jugendherberge den Vorteil, also zunächst die Zwillinge waren ja 5 Monate im Krankenhaus, da konnte ich mich richtig einarbeiten. Also sie waren ja Frühchen und ich hatte in der Zeit, als sie tatsächlich im Krankenhaus waren, Zeit, so blöd es klingt, Glück im Unglück, um mich mit der Jugendherberge vertraut zu machen, mit allen Abläufen, das Haus kennenzulernen, Buchhaltungssystem, Reservierungssystem, da richtig damit warm zu werden. Und als sie dann nach Hause durften im August 2001, da fing natürlich der Stress dann erst richtig an. Und mein Arbeitstag, wie auch heute noch, besteht aus frühem Aufstehen, Frühstück machen, damals Kindergarten, dann Schule, im Vormittag arbeiten, dann weiter organisieren. Also dann mussten wir um 5 ist dann immer wieder also nachmittags ist immer freie Zeit, sagen wir mal so. Und die nächste Schicht geht dann wieder um 5 los, 5 bis 8 in etwa. Ja, und dann der große Vorteil war der, dass ich den Laufstall vor meinen Schreibtisch stellen konnte, was ich, glaube ich, in keinem anderen Job hätte machen können. Und so habe ich das eigentlich sehr gut vereinbaren können.
Aber wenn ich mir das so vorstelle, ich weiß noch, mein erstes Kind hat mich völlig erstmal aus der Bahn geworfen, weil ich finde, bei allen Warnungen, was auf dich zukommt als frische Mutter, das finde ich, kann einem keiner erklären. Mhm. Und dann bei dir mit diesem Lebenswechsel, das muss doch ein enormer Stress gewesen sein.
Es war tatsächlich Stress. Einer meiner schlimmsten Tage im Leben war der, als ich vom Krankenhaus heimgefahren bin, mit leerem Bauch, aber keinen Kindern. Die Kinder waren nach wie vor im Krankenhaus auf der frühen Intensivstation. Die kamen ja im 6. Monat, 3 Monate zu früh. Und es war jeder Tag auf Messerschneide. Und da hat einfach mein Autopilot übernommen. Abpumpen, arbeiten, abpumpen, hinfahren ins Krankenhaus, Milchtransport. Ich bin da auf 45 Kilo abgemagert. Ich habe gegessen, um meine Energie zu halten, neben der Arbeit. Aber ich habe einfach abgenommen. Das hat einfach gezehrt. Das hast du vollkommen recht. Das war Stress pur. Und aber ich wusste ja, warum ich es tue. Ich tue es für meine Kinder. Ich habe zu meiner Entscheidung gestanden. Es war gut. langsam haben wir dann auch Land gewonnen in der Jugendherberge. Ich bin ja per se ein unverbesserlicher Optimist und ich habe meinen Modus auf Zuversicht geschaltet, starr.
Und, ja, ehrlich.
Und es ging gut und ich habe es durchgehalten, wir haben es durchgehalten, die Kinder sind gesund und so ging es nach und nach dann aufwärts. Also
ich finde, das zeigt aber, was für eine Stärke eigentlich in dir liegt, ne? Weil das ist, also ich finde, dass diese Vorstellung, dieser neue Job, diese Aufgabe, diese Zweifel, die dann vielleicht auch da sind, dann die neuen Kinder, die nicht gesund in den ins Leben starten dürfen. Wir haben von einer guten langjährigen Freundin, Katrin Müller-Hohenstein, gehört, woran das liegt. Also, was du für ein Mensch bist.
Diese Verrücktheit bei Angie, die es ist ja verrückt im übertragenen Sinne. Die ist halt einfach wahnsinnig lebendig. Die hat gute Laune und aber auch immer, ich meine, nicht immer ist das Leben ja nur schön. Die hat ja auch Momente erlebt in ihrem Leben, die nicht so schön waren. Und sie hat es aber trotzdem, sie ist eine, die dann anpackt und die immer eine Lösung hat und immer lösungsorientiert. Die würde sich niemals in die Ecke setzen und sagen, kann mich jemand retten? Das macht die alles selber. Angie kann die Welt retten. Das kann sie.
Oh Gott, das ist so süß. Meine Frau Schnecke, die ist so süß. Die hat mir auch damals sehr geholfen. Die hat, wir haben uns unterhalten und sie hat auch irgendwo gelesen, dass es helfen würde, wenn man die Mutterstimme aufnehmen würde und in den Brutkasten quasi endlos schleife. Dann hat sie das, sie kam dann zu mir, hat aufgenommen, kam im Aufnahmegerät, hat es dann gedubbt und vervielfältigt und dann kriegte Lisa und Lena, Lisa und Lena bekamen dann ein Walkman in den Brutkasten hängen und haben dann Max und Moritz und ach, verschiedenste Geschichten, die ich vorgelesen hatte und die Katrin eben dann auch aufgenommen hat, immer gehört und vielleicht hat es geholfen.
Aber da sieht man mal, wie eng ihr seid. Sie hat das ja in der Reihe Lebenslinien beim Bayerischen Rundfunk gesagt. Da wurde ja ein Beitrag über dich gemacht, wie so viele. Mhm. Weil halt jeder denkt so, wie jetzt? Also diese Herbergsmutter und vorher, wenn man das Bild von dir sieht, ne? Ihr kennt euch ja auch aus der Radiozeit bei Antenne Bayern, genau. Und wenn man dieses Bild von dir sieht, wie du damals auch drauf warst. Also wenn ihr euch so trefft, ne? Katrin und du, wie ist das so für dich, also wenn sie so aus der Medienwelt weiter erzählt?
Wir sehen uns nicht sehr häufig, aber wenn wir uns dann wieder sehen, dann ist es so, wie wenn wir keinen Tag getrennt wären. Das sind so diese herzverbundenen Freundschaften, die wenigen, die man hat, wo man einfach so sein kann, wie man ist und wo man einfach auch von früher dann erzählen kann, dass es komplett normal. Also wir WhatsAppen auch ab und zu. Und
aber ist es nicht so, dass du auch dann so ein bisschen die Medienwelt vermisst vielleicht?
Nein, weil ich könnte mein jetziges Leben mit drei Kindern, glaube ich, nicht mehr so vereinbaren. Ich habe mir das durchaus vorgestellt. Wie wäre es denn, wenn ich noch bei MTV oder wo auch immer in den Medien wäre? Dann würde ich meine Kinder nicht aufwachsen sehen. Das ist mein Lebensweg, zu dem stehe ich und ja, und ich hatte ihn ja. Ich hatte ja diese ganze verrückte Medienwelt. Ich habe sie ja in allen Höhen und Tiefen genossen und war überall dabei. Insofern habe ich da nichts vermisst. Also hätte ich die Entscheidung mit 20 getroffen, dann hätte mich wahrscheinlich irgendwo an der Koller gepackt und gesagt, ihr seid ja wahnsinnig, ich da oben. Aber ich habe ja mir den Wind um die Nase wehen lassen. Ich hatte viele Möglichkeiten, ich hatte viele Chancen. Ich habe wahnsinnig viele Leute kennenlernen dürfen. Insofern hatte ich mich schon ausgetobt, sodass ich reif war.
Austoben ist, glaube ich, auch das richtige Stichwort, wenn man so dran denkt, wenn man so einen Privatsender wie Antenne Bayern alleine irgendwie die Presseabteilung leitet. Erzähl mal, wie war diese Zeit?
Das war super spannend und super schön, weil ich konnte tatsächlich aufbauen. Ich habe angefangen als One-Woman-Show. Ich hatte von PR-Ahnung, von Presse und Öffentlichkeit, aber von Radio keinen Schimmer. Und ich habe mich da halt reingewurschtelt, war in den Redaktionskonferenzen. Ich war bei allen Events dabei und bin da richtig verwachsen. Ich durfte ein Moderationsseminar besuchen und es war einfach eine geile Zeit, weil Privatradio auch noch so ein bisschen neu war und man ganz viel bewegen konnte. Und weiter in den, also ich war ein halbes Jahrzehnt, also 5 Jahre war ich dort und bin dann später auch stellvertretende Leiterin New Business Development geworden. Und Ja, also ich denke, wenn man gut ist und wenn man sich einfach Mühe gibt und versucht, das Beste zu geben, dann klappt auch ganz viel. Und dann, ja, und so wurde dann letzten Endes auch Christiane zu Salm, die Pop-Prinzessin, auf mich aufmerksam, weil ich halt einige Dinge angeschoben habe, einen Medienstammtisch gegründet und diverse Dinge. Also Medienleute wissen, von was ich spreche. Man hat ein wahnsinnig großes Netzwerk und zur Arbeit gehört nicht nur die Arbeit am Schreibtisch, sondern auch sehr, sehr viel in den Medienhaus, die tägliche Gesichtspflege, also sprich neue Kontakte machen, alte pflegen. Und so wird das Netzwerk einfach immer größer, sodass es immer mehr Spaß macht auch. Weil du brauchst ja nur, wenn du ein Problem hast, rufst du den an und sagst, ach komm, da weiß ich jemand, mach mal so oder denk mal so rum. Und dieser Erfolg, diese Erfolgsschiene, die macht unheimlich Spaß. Und da schaust du auch nicht auf die Uhr.
Sag mal, wenn ich nach deinen Highlights frage von damals, gibt es da so eine Geschichte, die du gerne auch mal auf den Tisch packst, wenn ihr da abends bei der Jugendherberge am Lagerfeuer sitzt? Mariah Carey.
Ja,
Udo
also
Lindenberg,
ja, das sind für mich Namen, das sind für mich, ja, das waren Arbeitstitel, sag ich jetzt mal so, okay. Weil man doch eine nette Geschichte, stimmt, du hast recht, eine nette Geschichte, Bryan Adams kam zu Antenne Bayern, war vorher bei Bayern 3 und man sagte ihm nach, dass er ein bisschen kompliziert ist und so eine kleine Diva und beim Kollegensender hat er irgendwie das Interview abgebrochen und er sollte dann zu uns kommen, ich soll, mach nur alles richtig und dann kam er, ich habe ihn unten abgeholt am Empfang und er kam auf mich zu und sagte, hey, she's so sweet. Und ich so, meint er mich? Und da war der total nett und zahm und das Interview war super geil. Und er hat dann auch in der Betriebskantine mit uns noch gegessen, neben mir. Und das war ein total netter Mensch. Mhm. Und so kann es kommen. Das ist so, man eilen einem die schlechten Rufe voraus. Und der war wirklich total nett. Und solche Sachen, also ich habe die immer auch so angefasst wie meinesgleichen. Natürlich mit einem bisschen Respekt. Hey, Promi und so, nur alles so richtig machen, dass der nicht geht. Aber es war für mich normal. Insofern kann ich diese Einstellung nicht so ganz verstehen, wenn man so ein bisschen ist, so ich bin der Radlfahrer, ich trete nach unten und buckle nach oben. Das war nie so meins. Also ja. Ich bin ein sehr geerdeter Mensch und da gehört auch schon viel dazu, dass mich was aus den Latschen haut, aber ich habe das immer sehr als normal empfunden. Ich habe natürlich immer manchmal gedacht, wo ich kurz beim Radio war, gesagt, hey, jetzt bist du hier, die kommt vom Land, die aus Garmisch, jetzt bist du hier beim Radio und machst hier einen auf wichtig. Aber das war cool und vielleicht hat das auch mein Umfeld so wahrgenommen, dass da jemand sitzt, der es ehrlich meint und der, ja, der ganz normal ist.
Du hast ja auch Schicksalsschläge erlebt. Wir haben schon über die Geburt deiner Frühchen, deiner beiden Töchter gesprochen. Davor noch ist dein Vater ja auch sehr früh verstorben mit 48 bei einem Segelflugzeugabsturz. Ja. Hat dich das auch verändert? Inwiefern vielleicht?
Das hat mich insofern geprägt, dass ich gewusst habe, das Leben kann von einem Moment auf den anderen komplett anders sein und du musst dich komplett neu orientieren. Und das war so ein Einschnitt. Ich hatte gerade mein Abitur in der Tasche und ja, dann kam dieser Schlag und ich wollte eigentlich noch ein bisschen so High Life machen. Ich wollte mal ein bisschen Work and Travel vielleicht oder sonst irgendwie ein bisschen Schauspielschule probieren. Aber zu dem Punkt, als mein Vater dann verunglückt war, habe ich mir gedacht, ich muss jetzt irgendwie was Normales, was Bodenständiges machen, was meine Mutter und mir Sicherheit gibt. Mhm. Also habe ich mich dann für BWL entschieden. Mhm. Und diese Überzeugung, dass das Leben passiert, während du Pläne machst, die ist Bestandteil wahrscheinlich meiner gesamten Laufbahn gewesen, dass ich lasse dem Leben seinen Lauf und ich vertraue mittlerweile sehr darauf, dass es funktioniert. Und ich glaube, das ist auch eine Grundvoraussetzung, dass es funktioniert, diese Überzeugung, dieses positive Denken.
Und dieses Denken, dass du sagst, es steht ein Lebensplan für dich oder meinst du, das kommt alles auf dich zu und du lässt dich einfach immer wieder fallen?
Ich bin schon davon überzeugt, dass da ganz oben jemand sitzt, der ein paar Schräubchen für dich dreht. Also ich glaube schon an Gott und ich bin jetzt aber kein großer Kirchgänger. Aber ich habe da schon durchaus meine Verbindung, auch durch die Kindheit. Da glaube ich fest daran, dass da für mich was vorbestimmt war und vielleicht auch noch ist. Gott sei Dank weiß ich nicht, was mir noch alles so blüht. Aber ich bin auch derjenige, der am Abend im Bett so seine Gedanken ein bisschen schweifen lässt und sagt, hey, Tag gut gelaufen, Dankeschön. Es war alles gut, ich bin gesund, meine Kinder sind gesund, der Tag hatte keine großen Vorkommnisse, Unfälle, Unglücke. Es gab ein Jahr, da haben sich die Unglücksfälle sehr aneinandergereiht, ein Autounfall, ein neues Haus suchen müssen zur Miete. So Sachen weiß man ja, wenn es kommt, dann kommt es fett. Mhm. Und ja, und momentan läuft es wieder, Gott sei Dank.
Ich frage auch so ein bisschen nach deinem Lebensplan, weil der ja so gar nicht da war, ne? Also wenn man so überlegt, du wolltest nie Kinder, eine Jugendherberge, davon warst du auch weit entfernt. Also was ist so, was ist denn das, wenn du von deinen Gedanken sprichst, die du hast? Worin unterscheiden die sich vielleicht zu denen, die du hattest, als du um die Welt gejettet bist?
Da kam ich gar nicht zum Nachdenken, als ich um die Welt gechattet bin. Da war ich in so einem Art Hamsterrad von guten Feedbacks, von viel Geld, von vielen Events, von einfach ja, Beschäftigung. Und du kommst da nicht zum Nachdenken. Was es vielleicht ist, dass ich ich habe wirklich nie geplant. Und ich habe immer Dinge auf mich zukommen lassen. Nein, sagen wir mal so, ich habe immer mein Bestes gegeben und ich habe immer erst versucht, mich durchzukämpfen. Und wenn es dann überhaupt nicht funktioniert hat, dann halt nicht. Aber ich habe die meisten Dinge immer versucht und ich wollte Schauspieler werden. Ich wollte Stewardess werden. Ich habe alles versucht. Und ich bin im Nachhinein, bin ich überzeugt, da saß jemand, der für mich schon die richtigen Wege, sagen wir mal, geöffnet hat. Oder vielleicht auch anders ausgedrückt, du musst einfach die Augen offen halten und dann passieren Dinge, die du gar nicht erwartest. Ich versuche das so meinen Kindern so weiterzugeben, geht raus, macht, versucht, probiert es euch aus und lasst nichts unversucht. Man kann nicht sagen, okay, Universum macht das, ich lehne mich jetzt zurück und irgendwie wird mein Weg schon kommen. Das ist es nicht. Mhm. Du musst schon was dafür tun und mein Weg verlief ja nicht durch Schlaraffenland, sondern ich habe mir 100-mal die Knie aufgeschlagen, die Nase blutig geschlagen, Rüffel bekommen, Ansagen bekommen. Aber ich habe versucht, daraus zu lernen und das halt danach besser zu machen, dass ich den Fehler halt nicht nochmal mache. Und vielleicht ist das so ein Lebensgeheimnis. Und ja, mein Passwort für ein gelungenes Leben heißt nach wie vor Humor und Optimismus. Also klingt naiv, aber so bin ich halt.
Sag mal, was würdest du denn sagen, was macht dich glücklich an deinem Job als Herbergsmutter?
Glücklich ist für mich, wenn man tatsächlich am Ende des Tages sagen kann, danke, Leben, es passt für mich. Ich habe richtige Entscheidungen getroffen. Ich habe einen Job, der nicht alltäglich ist, der mir große Freiheiten lässt, mich selbst zu bestimmen. Ich kann abends um 11 auch mal die Buchhaltung machen. Ich habe ein Gerüst, natürlich. Wir haben Anwesenheit, so Kernzeiten. Aber wir haben ja auch Mitarbeiter. Das mache ich ja nicht allein. Also wir haben ein Team, wir haben zwei Köche, wir haben zwei nette Damen, die sich um Haus und Küche kümmern. Wir haben einen Bundesfreiwilligen aus Tadschikistan, der jetzt zwar eine Ausbildung macht, aber wir haben wieder neun. Und wir haben einen Mann für alle Fälle, der dann auch im Notfall auch mal in die Bresche springen kann. Wir haben aktuell große Probleme mit dem Wasser. Das ist eine große Herausforderung. Und so ist kein Tag wie der andere, weil es gibt immer wieder neue Sachen. Es gibt nette Gäste, die dir singen dir was oder die überweisen dir dann auch mal einen Trinkgeld, wo du sagst, hey, wow, Wahnsinn, die waren total zufrieden und nett. Mhm. Also es sind so Dinge, die, ja, es ist ein abwechslungsreiches Leben, das mir erlaubt, Familie und Beruf bestmöglichst miteinander zu vereinbaren.
Sag mal, rein organisatorisch, seid ihr angestellt oder wie läuft das?
Wir sind angestellt und es war auch, glaube ich, ein Grund dafür, dass ich diesen Sprung auch gewagt habe. Denn wir zahlen jetzt keine Pacht, sondern wir sind ganz normal angestellt als Herbergsleiter.
Darf ich mal fragen, so ganz grob, in welchem Segment verdient man da?
Ein Drittel dessen, was ich bei MTV verdient habe.
Ja, aber ich habe, ja, brauchst du nicht mehr so viel oder?
Ich hab immer das ausgegeben, was ich hatte. Als Student kam ich mit 200 Mark aus und habe halt sonstige Jobs angenommen. Ich habe das, was ich bei MTV verdient habe, habe ich natürlich auch ein bisschen zurückgelegt, aber ich habe es halt ausgegeben. Und dann bin ich halt in den Laden gegangen, habe nicht geschaut, was es gekostet hat und jetzt schaue ich halt. Und du kannst auf dem Berg nicht Mode-Shopping till you drop machen, sondern da zählen andere Werte. Also ich habe dann gerne kleine Sachen für die Zwillinge gekauft. Und also es reicht. Der Spruch, so ein geflügeltes Wort war, du wirst als Herbergsleiter nicht reich, aber satt. Und was willst du mehr? Also du kannst nur einen Schnitzel am Tag essen und blöder Spruch, das letzte Hemd hat auch keine Taschen. Und also was soll's, wir kommen gut aus, wir können auch in Urlaub fahren, aber nein, wir fahren halt einfach jetzt Skoda und kein BMW. Mhm. Aber nein, also ich bin da sehr, sehr glücklich, so wie es ist.
Vielleicht kannst du mir als Norddeutsche mal ganz kurz beschreiben, wie du da lebst. Also ich weiß, dass es eine Jugendherberge in den Bergen ist. Mhm. Ich habe mir natürlich auch Fotos angeguckt. Vielleicht beschreibst du mir mal dein Arbeitsumfeld.
Mein Arbeitsumfeld ist auf 1200 Metern und wenn ich aus meinem Bürofenster schaue, dann sehe ich den wilden Kaiser, wenn er manchmal in der Abendsonne glüht oder in der Früh, wenn er noch im Schatten ist. Also das sind so Dinge, ich kann rausschauen und habe Natur pur. Das ist ein Haus, das liegt sehr abseits. In der Ausschreibung war gestanden damals, wo wir uns beworben hatten, das nicht unproblematisch zu führende Haus erfordert zuweilen eine sehr hohe physische und psychische Durchhaltevermögen. Okay. Und alpine Kenntnisse wären auch wünschenswert. Also du kannst direkt, wir liegen am Fuße des Wendelstein. Bayerisch-Zell ist 5 Kilometer unterhalb, das ist ein schöner Kurort, 1500 Einwohner und es ist sehr, sehr ländlich, sehr dörflich und wir sind da sehr gut aufgehoben, wir sind sehr gut angekommen, wir sind sehr gut in die Dorfgemeinschaft mittlerweile integriert. Mhm. Gut, ich komme aus Garmisch, ich bin Oberbayer, ich weiß, wie die ticken.
Ist das so die Natur um dich herum, die dich auch satt macht, wo wir gerade über das Finanzielle gesprochen haben, dass du das nicht mehr so brauchst?
Ich habe keine Minute, wo ich irgendwie denke, nee, jetzt will ich was anders machen, weil ich habe dann mit 45 nochmal ein kleines Nachzüglerchen bekommen, die Lilly. Mhm. Und das sind so, mein Leben ist gut ausgefüllt. Ich kann einen Hund haben. Ich wollte immer einen Hund haben, weil du damals gesagt hast, ich wollte tatsächlich nie Kinder haben. Ich sagte, ich hole mir Hunde. Als Kind, habe ich mir so gesagt. Und lustigerweise habe ich damals als Kind auch gesagt, wenn ich mal schwanger werden sollte, dann bitte nur Zwillinge. Und prompt, bums, ich habe Zwillinge bekommen. Zwillinge, ja. Und das ist so ein Gefüge. Also es macht dich ja nicht nur eine Sache glücklich und satt, sondern das ist ja immer so ein Gebilde. Also wenn du ein Umfeld hast, das dich schätzt und wo du dich gut aufgehoben fühlst, dann also die Familie, dann ein soziales Umfeld, wo du gut angekommen bist, eine Arbeit, die dich erhält, die dir Spaß macht, das gehört ja alles, das spielt ja alles zusammen. Und das lässt mich dann am Abend sagen, danke. Ich habe das Glück gehabt, dass ich diese Zufallsbekanntschaft machen durfte und ein total neues Leben mir erfinden durfte. Wer hat es schon?
Ja, das wirkt bei dir wirklich, als hätte jemand für dich einen Lebensplan. Auch so, ich habe auch mit 43 noch ein Kind gekriegt. Mhm. Auch so ein bisschen überraschend, wenn man das in unserem Alter sagen kann.
Absolut.
Ne? Und ich weiß, dass das auch nochmal, also für mich zumindest, auch nochmal ein Neuanfang war. Mhm. Ne? Nochmal zurückgeschraubt werden, sich selbst nochmal so zurücknehmen.
Das war tatsächlich so, wie du sagst, eben, weil ich konnte ja die erste Phase meiner Zwillinge überhaupt nicht erleben. Also ich habe die ja in den ersten Phasen gar nicht in der Hand halten können. Die waren ja am Anfang 700 Gramm, 30 Zentimeter, wie ein Laib Brot, beide. Ja. Du konntest die nicht anfassen. Die waren überall intubiert, über Kanülen, Elektroden. Es hat gepiept. Das war ganz, ganz schrecklich. Es klingt immer sehr, sehr schön und sehr einfach, so wie bei Heidi auf der Alm. Aber die Anfänge waren tatsächlich schwierig. Und mit der kleinen Lilly, die ich dann eben mit 45 noch bekommen habe, da habe ich mich so ein bisschen, das habe ich genießen können. Ich habe dann Elternzeit genommen und ich konnte tatsächlich dann mal ein Baby auch so in den Arm halten. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen versöhnt und habe dann auch gemerkt, wie cool das ist, wenn man so ein kleines Kind. Aber es bringt alles durcheinander. Es ist dann, also du musst den Tag dann wieder neu durchtakten.
Ja, das musst du können. Das geht gar nicht anders als bei deinen drei Kindern und das dann den vielen Gästen, wobei ja durch Corona ihr ja auch finanziell so ein bisschen Probleme bekommen habt, ne? Ihr in Kurzarbeit und es kommen natürlich weniger Klassen.
Das war ein Einschnitt, ja, das sagst du richtig. Corona war ein Einschnitt.
Ich glaube, es ist auch so ein bisschen abschreckend im ersten Moment, ne? Wenn man dieses Gefühl hat, ich möchte was ändern, ich möchte auf dieser Alm, ich möchte da für mich mein Glück finden. Dann kam Corona, ihr müsst mit wenig Geld klarkommen. Warum bereust du diesen Jobwechsel auf keinen Fall?
weil ich mir gar kein anderes Leben vorstellen könnte. Also ich habe öfter schon gedacht, was wäre wenn, aber es lebt sich halt einfach so schlecht im Konditional und ich lebe im Jetzt, das habe ich gelernt, dass ich mir gar nicht Gedanken mache, was könnte ich ändern. Das Leben kommt mal mit Entscheidungen oder mit neuen Ideen, wo du es am wenigsten erwartest. Und auch wenn du dich entscheidest zu bleiben, ist es durchaus eine Entscheidung, die gut ist. Weil dann hat das Leben einmal kurz nachgefragt, passt alles noch? Und ich sage ja. Also bleibe ich und ich habe nichts zu bereuen.
Hast du so einen Rat, den du vielleicht Frauen, die das jetzt hören und auch überlegen, irgendwie sich ja vielleicht einfach mal auf sowas einzulassen?
Mein absoluter Rat wäre, auf sich selbst vertrauen, tatsächlich auf die innere Stimme, auf die Bauchstimme, weil das ein wirklich verlässlicher Ratgeber ist, die Bauchstimme. Mhm. Und sich selbst zu vertrauen und nicht nochmal, wenn es um Mütter geht. Ich habe größten Respekt davor, vor anderen Müttern, die halt ihren Tag vielleicht nicht so flexibel planen können wie ich, sondern die halt wirklich als Krankenschwester von 8 bis 17 Uhr weg sind. Und da habe ich schon auch in Corona-Zeiten habe ich gedacht, Mensch, boah, wie machen die das? Also das war schon für jeden ein Brocken, aber Frauen sind einfach saustark. Und sie sind manchmal arme Säue, weil sie wirklich alles schultern müssen von Arbeit und Kindern. Mussten sie früher nicht. Da war es vielleicht einfacher, will anders, aber die innere Stärke.
Ich wollte gerade sagen, weil da war es ja dann auch so, ne? Also da waren ja Abhängigkeiten da,
ja,
und so.
Na
das
klar.
Ist ja auch alles auch kein Weg, ne?
Na klar, aber es für eine Frau gehört schon, also tatsächlich, Kinder kriegen raus aus dem Job, wieder rein und die meistern schon viel. Und deswegen hört auf eure innere Stimme und stark und humorvoll bleiben. Also so ein Ding, freundlich, gelassen, humorvoll, steht bei mir auf dem Zettel, wenn ich mal wieder austicke und meine Kinder und meinen Mann anschreie. wieder runterkommen. Es ist alles nicht wert, es ist alles halb so schlimm. Und wirklich jeden Moment genießen, klingt zwar saublöd, aber es können Geschehnisse plötzlich kommen, die dich komplett aus der Bahn schmeißen. Deswegen im Jetzt leben, nirgends sonst.
Ich möchte noch eine Frage, die vielleicht gar nicht passt, aber die mich die ganze Zeit schon interessiert, weil ich gelesen habe, dass du eine High-Heel-Sammlung hattest während deiner MTV-Zeit. Kann ich mir das so vorstellen, dass du da oben in der Jugendherberge irgendwo so eine kleine Ankleide hast, wo alle deine damaligen Klamotten und High-Heels stehen, weil du die auf dem Berg nicht tragen kannst?
Ja, es gab so ein kleines Zimmer, wo ich meine ganzen Schätze gehortet habe und mich nach und nach getrennt habe, in den Second-Hand-Läden getragen, in den Faschingskoffern. Lisa und Lena, die Zwillinge, haben das öfter mal rausgegraben, aber ich habe mich tatsächlich schweren Herzens von diesen Dingen, weil jedes Outfit war für mich mit einer Erinnerung verbunden, ob es Video Music Awards oder Movie Awards. Also, ach genau, das habe ich da getragen und das waren so schöne Sachen. Und ich mag nach wie vor gerne shoppen und schöne Kleider und schöne, coole Outfits. Aber ja, du hast recht, die Schuhsammlung, die gibt's nicht mehr, weil High Heels auf dem Berg verträgt sich nicht so ganz. Und ja, es gibt, der Faschingskoffer ist mittlerweile 4 Koffer groß. Da sind die Sachen noch ein paar drin. Also ganz weg sind sie nicht.
Angie, vielen, vielen Dank, dass du uns diese Einblicke gegeben hast.
Sehr gerne.
Ich weiß, du hattest heute total Stress mit der Bahn, irgendwie zu unserem Interview zu kommen und so. Danke, dass du dich trotzdem so
sehr,
gut
sehr gerne.
Hast.
Und, hat Spaß gemacht.
Und vielen, glaube ich, ganz tolle Tipps mit auf den Weg gegeben hast.
Alles Gute auch dir.
Alles auf Anfang. Ein Podcast vom NDR. Nächsten Donnerstag wieder in der ARD Audiothek.
Und wenn ihr auch eine Alles-auf-Anfang-Geschichte habt, dann schreibt mir gerne bei Insta oder LinkedIn oder per Mail an allesaufanfang@ndr.de. Julia Herlemann hat zum Beispiel geschrieben, die hat nämlich auch was verändert. Beruflich vom medizinischen Bereich in die Technik hat sie mir geschrieben und geografisch von den Bergen ans Meer. Und dazu schreibt sie eben, ich kann nur sagen, es war gut. Von daher kann ich vieles nachvollziehen, was in ihrem Podcast so anklingt. Hoffe, dass noch viele weitere den Mut finden und ihr Leben, wenn sie an einem Punkt sind, an dem einfach alles so keinen Sinn mehr hat, den Schritt wagen und alles auf Anfang setzen. Es hilft dabei, schreibt sie, im richtigen Moment Menschen oder Erfahrungen an der Seite zu haben, die einem etwas die Sorge nehmen und Mut machen. Ja, und das wollen wir auch mit unserem Podcast. Schon nächsten Donnerstag wieder, da gibt es eine neue Folge, natürlich in der ARD Audiothek. Und bitte, bitte abonnieren, dafür müsst ihr in der kostenlosen ARD Audiotheks App einfach nur die kleine Glocke klicken, findet ihr da. Also bis ganz bald, alles Liebe, eure Eka.